Perspektiv. Stell dir vor, du chillst mit deiner Freundin im Ferienhaus. Urlaub, Ruhe, alles entspannt. Plötzlich klingelt es an der Tür. Du machst auf, vor dir steht ein smarter junger Typ, weißes Polo, höflich, freundlich und er fragt dich, ob du ihm ein paar Eier leihen kannst. Was machst du?
Uff, ey, also wenn der Typ auch noch mit so einem österreichischen Akzent fragt, dann falle ich auf die Knie, Alter, und bitte alle Götter dieser Welt um Vergebung und schließe mit meinem Leben ab, weil ich weiß, da komme ich nicht mehr raus.
Du machst es mir sehr einfach, denn ich glaube, du hast euch gerade umgebracht.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Hallo liebe Freunde, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Original vs. Remake von Horrorherz, euer Horrorfilmfrequenz Nummer 1. Bevor wir klären, wer hier der größere Hurensohn ist aus Funny Games, oder was ihr in der Rolle des Vaters gemacht hättet. Ein herzlich willkommen, Yves, Serkan, freut mich, heute hier zu haben. Wie geht's euch?
Grüß dich, Yves.
Hi, hi. Freut mich, wieder da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne.
Mein Lieblings-Horrorfilm-Podcast.
Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Yves, wir waren vor ein paar Folgen schon mal hier zusammen und wir haben über dein Audible-Hörbuch Loch Dolcher gesprochen. War eine super, super geile Folge. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn das Ding angelaufen und wie sind so deine Eindrücke jetzt, nachdem 2-3 Monate vergangen sind? Oder nee, ist ja schon länger, das war ja letztes Jahr länger. Im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja, genau. Also also es gibt ja 2 Releases. Das eine war das Deutsche, danach hatten wir dann hier aufgenommen. Ist jetzt ja fast ein Jahr her, das war im Oktober. Und das lief ziemlich gut so. Und dann kam ja eigentlich erst der große Knall so Anfang des Jahres dann mit der englischen Version, die von Daisy Ridley aus Star Wars gesprochen wurde. Und dann war es halt auf einmal auch in USA, England, Australien, Neuseeland, auf der ganzen Welt irgendwie. Das war krass auf jeden Fall.
Das ist schon krass und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch angehört auf Englisch und es ist nochmal tatsächlich ganz anders rübergekommen als die deutsche Version. Ich fand beide sehr, sehr stark, aber Daisy hat dem Ganzen doch schon nochmal, du hast einfach gespürt, dass sie einfach so die viel erfahrenere, professionellere, na gut, professionellere würde ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal, die viel erfahrene Synchronsprecherin ist. Würdest du denen so ungefähr zustimmen oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will die beiden jetzt nicht so quasi zu sehr gegeneinander aufwiegen, also weil Eileen Tetzel hat es auch richtig gut gemacht. Aber Daisy Ridley ist halt auch wirklich, wie du sagst, eine super erfahrene Sprecherin. Die hat schon voll viele Hörbücher und Hörspiele und sowas gemacht. Deswegen kommt die dann natürlich einfach mit einer anderen Erfahrung rein. Und was ich glaube auch einfach Teil davon ist, ursprünglich war die Geschichte von mir immer auf Englisch angedacht. Ich spielte ja auch in Schottland und so. Und dann, dadurch, dass es aber vom deutschen Audible quasi zuerst beauftragt wurde, habe ich es erst auf Deutsch geschrieben und das hat sich aber immer eher angefühlt wie eine Übersetzung. Und dann bei der englischen Version habe ich auch ein bisschen mit einem Übersetzer zusammengearbeitet, aber ich konnte da ganz viel nochmal, also weil ich bin ja zweisprachig für die Leute, die das nicht wissen, das hat sich so angefühlt, als konnte ich die ganzen Figuren auch so reden lassen, wie sie halt wirklich reden. Und da waren ja dann noch ein paar andere Sprecher dabei, die da auch wirklich mit so einem schottischen Akzent um die Ecke gekommen sind. Ja. Und da konnte ich auch die ganzen Redewendungen, die man halt machen würde, da einbringen und so. Das fühlt sich dann natürlich einfach ein bisschen authentischer an. So.
Ja, voll. Ich würde auch mal gern wissen, wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, wie ist denn das so, wenn du das jetzt miteinander vergleichst von den Downloads oder den Play Place, ist es spürbar, dass, weil ja auch der englische Markt, ne, der englischsprachige Markt natürlich größer ist, dass du da eine größere Resonanz hast? Und was glaubst du, warum?
Also an den Zahlen kann ich überhaupt nicht beantworten, weil ich die gar nicht habe. Also ich kenne die gar nicht. Die
hält
Audible leider komplett geheim.
Ja, weil also ich hatte das so Gefühl, oder ich habe jetzt einfach gedacht, ne, die Geschichte ist ja nur so eine Folklore-Geschichte. Hm. So, und die Engländer und überhaupt der englischsprachige Raum steht ja total auf diese, ja, so kleine Fischerort-Geschichten. Aktuell gibt's ja auch so eine Serie auf Apple Plus, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Willow's Bay kann ich sehr empfehlen.
Die wollte ich gucken, ja.
Wirklich super. Sind vier unterschiedliche Regisseure. 8 Episoden, glaube ich. Eine ist auch von Ty West. Sehr geil gemacht auch. Und deswegen hatte mich das jetzt persönlich mal interessiert, ob du da vielleicht eine größere Reichweite gleich erkennbar generieren konntest.
Also wie gesagt, von der Reichweite her von den Zahlen kann ich es wirklich überhaupt nicht sagen, aber was ich ganz eindeutig gemerkt habe, ist, dass die Resonanz viel positiver war. Also in Deutschland hat das ja eher polarisiert. Man sieht sozusagen ein bisschen an dem Bewertungsschnitt auch bei Audible,
der Inhalt der Kommentare, ne, die waren ja auch, sage ich mal, negative für die deutschsprachige Version und viel, sage ich mal, offener und willkommener in der englischsprachigen Version.
Ja.
Ne?
Ja,
ich glaube, das war vielen deutschen Hörern, ich glaube, das war denen nicht real genug. Ne? Also real genug im Sinne von, der deutsche Zuhörer möchte dann vielleicht doch mehr an der Realität nahe Geschichten, so Thriller-Geschichten à la hier Sebastian Fitzek hier oder so. Ich glaube, vielleicht die Gehörgewohnheit ist eine andere. Und dann kommst du jetzt mit so einer Grusel-Horror-Geschichte. Das ist eine fiktive Geschichte, darauf muss man sich einlassen. Und manche gehen da einfach, finde ich, mit einem falschen Maßstab oder glaube ich zumindest mit einem falschen Maßstab rein.
Ja, also genau, also man kann jetzt, ist es halt nicht so, dass sie nicht gut angekommen ist, sondern sie hat einfach stärker polarisiert. Es gab natürlich viele Leute, die das auch voll gefeiert haben und dann aber viele Leute, die das halt wirklich zerhatet haben. Und
muss ja auch nicht schlecht sein, ne?
Weil ja, genau.
Polarisieren ist ja auch mal was gut, ne? Eben, gerade in der Kunst generell.
Eben. Und wie du sagst, das ist halt kulturell, glaube ich, auch einfach so ein bisschen bedingt. Ich habe ja so eine super rudimentär gestaltete Webseite für mich als Autor, also für dieses Buch dann gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, dass nach dem englischsprachigen Release, dass da auf einmal Traffic drauf war und ich habe so ein bisschen Fanpost sogar bekommen auch teilweise.
Ah, geil.
So. Das wirklich, ja. Sehr geil. Erzähl mal, wie bist du damit umgegangen mit so negativen Kommentaren und auch mit den positiven Kommentaren? Haben die sich dann wieder aufgefangen oder sind dir so negative Kommentare dann auch scheißegal am Ende des Tages?
Es kommt drauf an. Also es gab manche negative Kommentare, die sind so voll an mir vorbeigegangen, weil da merkst du einfach so, hat jemand die Person einfach irgendwie aus persönlichen Gründen getriggert. Also da war irgendwie halt einer mal geschrieben, so dass Ende war genauso scheiße wie der ganze Rest dieser Woken-Drecks-Geschichte oder irgendwie sowas.
aber Hauptsache so 12 Stunden hören, weißt du?
Ja, genau. Ja. Und ich dachte mir auch so, also wieso woke? Also das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, was das sollte so.
Vielleicht hat er auch was anderes gehört und hat den falschen Link bekommen von seinem Kumpel und hat eigentlich was ganz anderes bewerten wollen oder so.
Ja. Also sowas geht dann voll an mir vorbei und manchmal, klar, wenn jemand irgendwie was Verletzendes, Negatives sagt, dann trifft einen das so ein bisschen. Also ich muss mich schon da so ein bisschen disziplinieren, da nicht zu sehr darüber nachzudenken einfach. Und dann, wenn dann irgendwie so positive Kommentare kommen, dann freut einen das halt einfach voll krass. So, ihr kennt das doch bestimmt auch von eurem Podcast, wenn Leute irgendwie so euch sagen, so, ich feiere das voll. Hört man einfach gerne, da ist keiner immun gegen.
Bruder, wir feiern sogar negative Kommentare, Hauptsache Kommentare, so, weißt du, was ich meine? Mhm. das ist ja bei dir dann genauso. Es ist halt cool zu wissen, dass sich Leute so mit deinem Stoff auseinandersetzen.
Ja.
weißt du? Und wenn jemand sagt, es ist ein woker Dreck, den du da geschrieben hast, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil woke heißt ja am Ende des Tages so politisch korrekt, ne?
Ja, Mann.
Und es hat,
ja, ja.
Und es hat, ja. Und es hat ja überhaupt nichts mit irgendwelcher Political Correctness zu tun, dieses Buch. Aber ja, so wie ich gesagt habe, Hauptsache irgendwie so stundenlang Audible Hörspiel hören, ne? Und dann so ein Rant abzulassen. Also, ja, freu dich drüber, dass er geklickt hat und durchgehört hat, ne?
Das ist aber auch so eine Mentalitätssache, habe ich immer das Gefühl, in Deutschland. Ich meine, in anderen Ländern meckert man auch gerne, aber bei uns so ist die Tendenz sowieso immer ein bisschen mehr negativ ausgelegt, ne? Also ich sehe selten Leute, die sich die Mühe machen, weil sie jetzt irgendwas richtig geil fanden, so ein Essay zu schreiben oder einfach mal einen netten Comment dazulassen. Gibt's auch, aber die Tendenz immer so sehr gut, ein von 5 Sterne.
Und, ja. und das Geile ist, als ich irgendwie bei der deutschen Version so einen positiven Kommentar hinterlassen wollte, wurde der nicht zugelassen von Audible. Warum auch immer. Ja, weißt du noch, Yves, wie ich versucht habe, ich möchte was Gutes schreiben, so, ne? Soll ich versuchen, was Schlechtes zu schreiben und der wird dann durchgelassen oder was?
Nee, Audible Digga, Germany. Wer weiß, was der Algorithmus da so dann macht.
Der Algorithmus
profitiert ja auch von der Polarisierung.
Ja, voll, oder? Ja. Definitiv. Ey, auf jeden Fall, Yves, ey, schön, dass du wieder am Start bist. Hat uns super gefreut. Wir feiern heute Folge 40, Leute. Das heißt, es ist wieder Original versus Remake-Time und heute mit dem Film Funny Games von Michael Haneke, einmal aus dem Jahr 1997 und aus dem Jahr 2007. Ihr kennt ja unsere Original versus Remake, unser auch hauseigenes Bewertungssystem, wo wir immer Punkte vergeben, ne, für Brutalität, für Schauspieler, für Soundtrack. Wir haben uns aber heute ganz bewusst gegen dieses Punktesystem entschieden. Warum? Ganz einfach, weil diese Filme einfach keine Fläche dafür bieten. Wir reden hier über ein sehr einzigartiges Remake. Das eine wurde für den deutschsprachigen Raum gedreht und das andere wurde für den amerikanischsprachigen Raum gedreht. Und diese Remakes könnten sich halt in vielen Aspekten, was Kameraführung, was Einstellungen, was Text angeht, nicht ähnlicher sein. Um genau zu sein, teilweise handelt es sich hier um ein Shot-by-Shot-Remake. Ne? Wir haben natürlich andere Schauspieler und leicht anderes Setting, aber es ist Einstellung für Einstellung nachgedreht. Und ich glaube, wir würden diesem Film auch nicht recht tun, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir bewerten den Film jetzt. Deswegen stellen wir uns so ganz grundlegenden Fragen, wie ich bereits erwähnt hatte, wer ist der größere Hurensohn, Arno Frisch oder Michael Pitt? Ne? Aber wir wollen auch nicht irgendwie in dieser Film leitet ja dazu, in so eine akademische Blickweise zu gehen. Ja, wir sind hier keine Filmstudenten, wir haben keinen Regie-Schalom, wir tragen keine Hornbrille. Einer von uns hat aber eine Filmschule besucht und zwar Yves, nämlich war er in der DFFB und hat dort Drehbuch studiert und ich glaube mit einem Diploma abgeschlossen, Yves.
Ja, genau, es ist so ein Fake-Diplom. schreibt jemand auf ein Blatt Papier hier, du hast bei uns studiert, weil es ist keine staatlich anerkannte Universität, deswegen eine staatliche Akademie, aber keine Universität, ey, frag mich
was
nicht.
Was ist letzter Preis?
Naja, ich sag mal so, Yves, jetzt unterverkauf dich mal nicht, ne? Das ist so eine Leistung, überhaupt dort angenommen zu werden und Studiengang zugelassen zu werden und sowas, ne? Also ich habe es ja auch mal versucht an der HFF in Babelsberg, habe da irgendwie meine letzten 1.000 Euro zusammengekratzt. Wie alt war ich da? Vielleicht 1920, um irgendeinen Bewerbungsfilm zu drehen an einem Wochenende mit Kumpels, mit irgend so einer Schauspielerin, die ich im Internet irgendwie auf einer weirden Website kennengelernt habe. Hab diesen Film in den Heilstätten Beelitz gedreht für 1.000 Euro, hatte keine Ahnung, was ich mache und habe nie wieder von der HFF in Babelsberg gehört. Ne? Also ich denke mal, das war dann dafür, aber war eine lustige Erfahrung auf jeden Fall.
Ich, ja.
Du erinnerst dich, ne? Ja, ja, stimmt, das kann ja sein. Ja, ja. Ach, das war auch so lustig, ey, wie sie dann irgendwie so Boris und ich irgendwie so um 23 Uhr vom S-Bahnhof abgeholt haben in dem alten VW Passat von meinem Daddy, so weißt du. Richtig shady und da unter der Straßenlaterne gewartet haben, so Alter, dass die zu uns eingestiegen ist und mit höchstem Vertrauen. Das ist ja.
Allein das ist schon ein Horrorfilm, Alter.
Das war schon echt lustig, ey. Naja, und deswegen, wie gesagt, reden wir einfach mal über den Film heute. Ein paar kleine Feinheiten, also Unterschiede gibt es ja schon. Ja, und ich würde sagen, können einfach mal direkt reinspringen. Ja, Yves, die Eierfrage hatten wir ja schon, ne? Aber ich sag's mal so, auch eine Frage an dich, Serkan. Wie, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt, erzähl doch mal ein bisschen davon. Wann habt ihr den das erste Mal gesehen? Ich richte das jetzt mal an dich, Yves, fang mal an. Wann hast du das erste Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
Hey, das ist gar nicht so lange her, deswegen habe ich jetzt gar nicht so den Unterschied, weil es ist einer dieser Filme, den ich schon immer mal sehen wollte, aber nie gesehen habe. So. Und du hast mir den dann irgendwann auf Blu-ray geliehen vor 2-3 Jahren oder sowas.
Na, krass.
Und dann habe ich ihn zum ersten Mal geguckt und war ziemlich krass umgehauen. Also es war auch nicht der erste Haneke-Film, also ich habe einige Haneke-Filme gesehen. Hm. So, ich habe den auch immer so ein bisschen bewundert. Also hier vielleicht nochmal eine kleine Anekdote am Rande. Bevor ich an der DFFB studiert habe, hatte ich mich auch in Wien an der Filmakademie beworben und da ist er leitender Dozent gewesen. Das heißt, die Studenten dort haben da direkt von ihm gelernt. Ich wurde aber nicht genommen und war dann aber in Wien und habe dann da erstmal nochmal ein Jahr lang an der Uni Filmwissenschaften studiert, bis ich wieder nach Berlin gegangen bin.
Ja, ich kann mich an die Zeit in Wien, ich kann mich an die Zeit in Wien gut erinnern, Yves, weil ich habe zu der Zeit in Wien gearbeitet und da haben wir uns kennengelernt und haben nach Drehschluss auch immer monsterhart gechillt.
Das stimmt, aber das war eine andere Zeit. Also das war meine zweite Zeit in Wien. Meine erste Wien-Zeit war 2009.
Und wir uns dann
kennengelernt haben, das war so 2012, genau.
Ah, okay.
Da war ich offiziell noch eingeschrieben an der Uni Wien, aber ich bin da nicht mehr hingegangen. Aber genau, und deswegen, also ich bin ja schon immer so ein Bewunderer von Michael Haneke gewesen. Deswegen war das immer so krass, dass ich diesen Film nie gesehen hatte. Und fand ihn einfach wirklich krass, also heftig, so erstmal jetzt ganz platt gesagt. Und dachte mir danach auch so, okay, jetzt habe ich ihn ja gesehen. Ich wusste ja, dass es dieses Remake gibt und dass es genau der gleiche Film ist. Dachte ich, okay, den muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. So, ich habe den Film ja jetzt gesehen. Und habe das Remake jetzt zum ersten Mal durch euch gesehen, weil wir hier diese Folge machen. Und dachte mir so, krass, wie ignorant ich war. So, das war voll spannend und faszinierend. Und ich bin richtig froh, dass ich den jetzt nochmal geguckt habe.
Ja,
aber
kommen wir
gleich nochmal zu kommen.
Ja, das war bei mir genauso. Ich habe jetzt auch nochmal das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, ich bin ja auch so ein, Serkan, du weißt es, ich bin ja so ein riesiger Home Invasion-Fan. Ne? Also man könnte fast sagen, dass Home Invasion so eines meiner Lieblings-Filmgenre ist. Ne? Und natürlich war Funny Games immer ganz hoch im Kurs und ich habe den damals geguckt und ist ja sehr ein krasser Slowburner, ne? Also zu Beginn, also der ganze Film eigentlich ist ja sehr ruhig, ne? Sehr, sehr nicht actionlastig, aber trotzdem, denke ich mal, hat mich diese Frustration so zu Weißglut gebracht und das war, denke ich mal, auch der Grund, diese Hilflosigkeit in diesen Situationen, warum ich diesen Film für mich auch als sehr krass eingestuft habe, ne? Vor allem durch diese Art und Weise, wie unwahrscheinlich die beiden Dudes wirken. Ne? Und dann habe ich das, und dann habe ich mir den Film von der Woche nochmal angeguckt und 2 Tage später das Remake und es war echt übertrieben spannend zu sehen, wie Naomi Watts und Tim Roth das gespielt haben. Ich war richtig gespannt auf die nächste Szene, um zu gucken, wie sie das gemacht haben, sowas, ne? Wie vor allem, wenn man jetzt Susanne Lothar mit Naomi Watts vergleicht und Ulrich Mühe mit Tim Roth vergleicht und so. Also es war schon äußerst spannend zu beobachten. Serkan, wie war das bei dir, als du Funny Games das erste Mal gesehen hast?
Puh, ja, das ist so ein Film aus den Spät-90ern, den ich dann auch schon relativ früh danach, ich glaube mit 18 oder 19, gesehen habe. Und Shoutouts zu meinem ehemaligen Rap-Partner und Kollegen Dole Fluch. Wir haben den damals bei ihm zu Hause gesehen. Ich kam zu ihm nach Hause und er hat gerade so seinen, weiß nicht wie vierten Bonkopf weggeflutscht.
Geil.
Und ich komme da rein und chill und ich sehe, wie er da so auf der Couch festgeklebt ist und sagt nur, Digga, komm her, den musst du sehen. Ich mach sogar noch mal zurück. Dicker, das hältst du nicht aus. Krasser Film. Und wir gucken den. Und ich war voll geflasht, weil der Film hat ja auch nicht so, ja, also du hast gesagt Slowburner, so, ja, der baut sich so auf, das ist so ein Kammerspiel halt, so, ne? Also der spielt sich halt immer in, nur, und der ist extrem dialogstark und spielt ja hauptsächlich sich in dem Wohnzimmer der, von diesem Ferienhaus ab. Und du bist aber voll in diesen Dialogen drin. Und weil es so gefilmt ist, wie es gefilmt ist, ist es auch so, so nah an der Realität, ja, und du weißt, so was, so eine kranken Leute gibt es halt so, und der Film hat mich aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, anders berührt als heute. Ich habe den auch schon wirklich 4-5 Mal schon gesehen, den Film.
Und, ach, krass.
Ja, ja, und es gibt so Filme, die, viele sagen, ey, warum so oft krank, Alter? Was findest du an denen so geil, dass du den so oft guckst? Weil ist ja auch irgendwo ein ekliges Thema. Und heute habe ich den anders gesehen, weil ich habe ja heute das erste Mal das Remake gesehen, vor kurzem gerade noch. Und können wir gleich nochmal ins Detail gehen, aber ich fand halt, mich hat fasziniert aus einem anderen Blickwinkel, weil ich bin Berliner, ich bin Weddinger, ich bin, sage ich mal, so ein bisschen einen rougheren Ton gewohnt. Und wir sind ja generell so als Berliner so ein bisschen suspekt gegenüber Leute, die ein bisschen zu freundlich sind oder die ein bisschen zu nahe kommen in deinen Private Space. Und ich habe immer gedacht, krass, also früher jetzt, ja, mein früheres, junges Ich, was für Opfer, Alter. Lassen die die einfach rein? Ich hätte die schon längst, Alter, die Fresse eingehauen. Ja, also so habe ich halt gedacht früher so, ne? Heute habe ich viel, viel mehr Empathie und Mitleid und man muss einfach sagen, das sind einfach, ja, eine liebe, nette Familie. Halt eine normale, liebe, nette Familie, die wahrscheinlich wenig mit irgendwelchen Sachen, Brutalität oder so zu tun haben oder Berührungspunkte haben. Aber ja, das war so mein erstes Mal damit und das hat mich krass geflasht.
Also ich sag's mal so, das ist natürlich, jeder hat sich das wahrscheinlich gedacht, ne? Also erstmal muss ich sagen, du hast wahrscheinlich recht, die Familie, um die es sich jetzt handelt, die sieht nicht so aus, als ob sie irgendwie ein Wedding groß geworden ist, sondern eher so, wenn man jetzt von Berlin redet, vielleicht so Dahlem, Grunewald so, ne?
Machno,
ja. Irgendwie sowas, ne? Weil wenn man hier mit einem Range Rover, mit einem Boot im Schlepptau in sein Sommerhaus fährt, am See, ne? Und das spricht schon dafür, dass da eine finanzielle Stärke hintersteckt, ne? Und und du hast recht, wahrscheinlich haben die nie irgendwie Misstrauen oder Vorsicht vor unbekannten Menschen gehabt. Wahrscheinlich waren sie mal misstrauisch gegenüber so dunklen Gestalten, ne? Irgendwelchen Obdachlosen oder welche mit Lederjacke.
Ausländer.
Ne? No. Whatever, sowas.
So Leute,
ne?
Die nicht in diese reichen Bubble gehören halt.
Ne? Ganz genau, ja, ganz genau. Ja, genau. Und haben sich dann wahrscheinlich, als sie die beiden gesehen haben, nichts dabei gedacht. Sehr gut im Artikulieren, gepflegtes weißes Auftreten, also ein Poloshirt, ne? Gepflegtes weißes Auftreten auch an der Stelle, ne? Ganz klar so. Und und sind dann, denke ich mal, so auch ein bisschen in diese Falle da reingetappt. Ich habe mal eine kurze Frage an dich, Serkan. Ich habe dir gestern oder vorgestern irgendwie geschrieben, wir haben kurz geschrieben, ich muss mal ganz kurz mein Handy rausholen, wie dieser Verlauf nochmal war. Ich habe dich gefragt oder ich habe dir gesagt, so ja gut, erstmal hier mussten sie erstmal den Alpha ausschalten, ne? Den Alpha ausschalten, also quasi das mit dem Golfschläger die Kniescheibe durch.
Du hast es beschrieben, genau.
Durch, genau. Und dann hast du geschrieben, dem Alpha Lachsmiley sehe ich ein bisschen anders. Na, das ist ja, das war ja auch ganz interessant, weil ich glaube, wir sehen es da auch ein bisschen anders. Aber wie hast du diese Szene denn gesehen? Ich meine, wenn du jetzt da wärst in der Situation, die beiden klingeln an der Tür, fragen nach Eiern, ist ja erstmal ganz harmlos, ne?
Fragen nach Eiern. Die Eier muss man haben. Eier, wie Oliver Kahn sagen würde jetzt. Nee, aber ich weiß ja, was du meinst. Und ich bin ja natürlich auch so, ich will mich jetzt nicht so hinstellen, wie ich bin der Roughest, der Tougheste, mit mir kann man nicht. Denn wie gesagt, die leben in einer anderen Welt. Ja, und die kommen mit ihren reinen Weste daher, so wie du es gesagt hast, ne? Und natürlich ist da denn, sage ich mal, der Alarmmechanismus, der natürliche, vielleicht auch nur weiter runtergeschraubt, ne? Aber ja, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass man auch sehr fahrlässig mit Fremden umgegangen ist. Das sehe ich zumindest so. Und dass er nicht der typische, wie man es ja heute sagt, Alpha, dass man den so lesen könnte, ne, als Oberhaupt von der Familie, das spiegelt sich ja so auch in dem Film wieder, auch ein bisschen mehr am Ende, wenn der Mann zu seiner Frau sagt, es tut mir leid, ja, es tut ihm leid, weil er weiß ganz genau, so rein klischeehaft, so im patriarchalen Denken, ich konnte denen nicht gerecht werden, dass ich unsere Familie geschützt habe. Und deswegen meinte ich, ist er jetzt nicht gerade der klassische Alpha, aber ich weiß auch nicht, wie du es meintest. Wie meintest du es?
Na, ich meinte es im Sinne von, dass sie erstmal, ja, du hast richtig, Patriarchy, ne, aber dass er die einzige Person ist, die quasi den beiden Jungs körperlich überlegen war, ne, oder ist.
Okay.
Und dass deswegen von den beiden das erste Ziel war, okay, erstmal den Alpha, quasi den Beschützer, den Stärksten, erstmal ausschalten, ne, damit wir uns dann um den Rest kümmern können. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Yves, wann ist es denn für dich auffällig geworden im Verhalten? Hat es bei dir angefangen, sie fahren die Straße runter, halten kurz bei den Nachbarn am Tor und winken rüber, fragen sich, warum die so komisch sind? Hast du da schon irgendwie schon Verdacht geschöpft oder ab welchem Zeitpunkt dachtest du dir so, okay, this is getting serious?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil also ich habe den Film ja nicht komplett unwissend geguckt. So, ich wusste schon vorher auf jeden Fall, was es für ein Film ist, so ungefähr zumindest und worum es geht. Aber trotzdem, ich habe mir erstmal bei dieser Szene jetzt nicht großartig was gedacht. So, und also beim ersten Mal gucken. Beim zweiten Mal, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht mehr so genau dran erinnern beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal ist mir das auf einmal aufgefallen und dachte mir so, hä, ist mir das beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen, aber da ist, man sieht ja schon, wenn man den Film schon kennt, dass die Nachbarn, denen sie da zuwinken, dass die irgendwie nicht frei reden. So.
Ja.
Aber wenn man den Film das erste Mal guckt und vielleicht auch noch nicht so richtig weiß, wer die Typen sind, dann denkt man sich halt, es kann irgendwas sein. So wie die ja auch. Sie denken sich so, warum waren die so komisch drauf? Keine Ahnung, vielleicht hatten sie schlechte Laune oder keine Ahnung. So, aber man, es ist ja noch sehr versteckt auf jeden Fall.
Ja, man weiß dann, jetzt ja nicht so krass, wie die Nachbarfamilie kennen. Die sieht man wahrscheinlich auch mal nur jeden Sommer. Und ja, genau. Da kann man es vielleicht auch nicht gleich so lesen, so wie dein, wenn es ein Teil deiner Familie oder deine engen Freunde sind. Vielleicht,
Und auch aus der Ferne, so, die sitzen ja nur im Auto und die sind da irgendwo im Garten.
Ja, ja.
Und es ist irgendwie so ein Punkt, also klar, man erwartet ja die ganze Zeit, dass der Film böse wird. Aber es ist, glaube ich, das zweite Mal, wo er die Eier fallen lässt, dass man auf einmal merkt, okay, das ist hier alles ein Spiel. So. Und es geht überhaupt nicht um die Eier.
Krass, dass du es so sagst. Also ich würde es auch daran bemessen. Also so spätestens da hätte man sagen müssen, also da kommt der Berliner mit und sagt, ja und tschüss, alles klar, such dir deine Eier woanders, hau rein.
Verpiss dich, du Bastard.
Ja, naja, so. Aber da ist bei uns dann auch schnell der Geduldsfaden so in unserer Großstadtdenken so vorbei, so okay, ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Also mach zu, sieh zu, dass du dich verpisst. So. Und gleich die Tür und gleich dahinter abschließen, so, weißt du?
Ja, wobei man hat ja aber schon gemerkt, dass sie dann auf jeden Fall schon ein bisschen ungeduldiger wurde, ne? Und ich denke mal, das war auch ganz cool zu erkennen, als dann die Eier fallen gelassen worden sind und sie dann sauber gemacht hat und er dann gegangen ist, wo sie dann auch in die Küche gegangen ist, hat sich im Original jetzt eine Zigarette angemacht, das macht sie ja im Remake nicht, ne? Macht sich eine Zigarette an. Macht sie auch im Remake, ja? Nimmt sich eine Kippe an?
Ich hab's gerade gesehen, deswegen.
Ja. Okay, check, alles klar. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Aber wie sie dann selbst über die Situation lacht vor Erleichterung, dass dass der Moment jetzt vorbei ist. Ne, man spürt richtig so an, so, puh, endlich ist er jetzt weg. Das war jetzt gerade super weird, bis er dann nicht mehr weg ist. Ja?
Zu dem Zeitpunkt hat sie wahrscheinlich noch gedacht so, das ist eine Geschichte, das werde ich nächste Mal beim Tennisclub erzählen. Die werden gucken, was mir passiert ist, wenn sie wüsste, was noch alles auf sie zukommt.
Ich glaube, das ist ja auch in diesen Communities, vor allem, weil die haben die ja auch schon bei den Nachbarn gesehen. Also die wissen, die weiß auch, dass sie mit denen irgendwie verbunden ist. Mhm. Man ist ja auch so ein bisschen immer beobachtet und wird beurteilt und man muss sich ja auch höflich verhalten und so. Und wenn also jemand kommt und das irgendwie ausnutzt und das ist ja nicht so eindeutig, das ist ja so das Gemeine daran, der kommt ja nicht hin und ist sofort böse, sondern schleicht sich ja so rein und es dauert eine Weile, bis die halt überhaupt checken, okay, das ist hier jetzt nicht mehr normal, sondern und bis dahin, glaube ich, sind sie auch noch so ein bisschen gefangen in ihrem, wir müssen uns gut benehmen. Ja. So.
Absolut. Die Etikette, ne, so, genau, das, so, Etikette, wie man, so wie man das antrainiert bekommen hat, würde ich jetzt schon fast sagen, ne?
Ja.
Wer macht eigentlich mehr Angst? Paul oder Peter? Also der Intelligente oder der bisschen Holzköpfige?
Was schon, sagst du, Yves? Schon Paul.
Also ich würde auch klar sagen, also Paul ist schon so, das sieht man ja dann später, also man vermutet ja, die wechseln ja dann auch manchmal, glaube ich, die Rollen einfach nur, ne? Also dann später ist ja Paul derjenige, der bei den nächsten Nachbarn klingelt.
Ja.
Und dann ist er, der nach Eier fragt. Wir wissen ja gar nicht, wie weit das Spiel eigentlich geht. Vielleicht machen.
Ne, witzig, ist im da Grunde genommen drüber nachgedacht.
Ist er im Grunde genommen auch so ein Paul, nur hat er sich halt in seinem Spiel zurückgehalten. Aber klar, Paul ist hier der absolute Strippenzieher. Macht Arno Frisch auch so krass. Also.
Ich habe mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, an Inglourious Basterds erinnert gefühlt. Also bei der Eröffnungsszene mit Christoph Walzer als Hans Lander, weil der auch so super freundlich da irgendwie zu den Bauern reinkommt. Klar, du weißt zwar schon, wer er ist, aber er redet halt so ultra freundlich. Dann kommt auch noch dazu, dass er auch einen österreichischen Akzent hat. So, ich frage mich aber trotzdem, ob Tarantino sich da ein bisschen auch inspirieren hat lassen, weil diese Energie finde ich irgendwie ähnlich. So, du spürst halt die ganze Zeit so eine Spannung in der Luft, obwohl gar nichts passiert. So. Aber du denkst, das wird gleich eskalieren.
Oder Christopher Walz hat sich davon inspirieren lassen, hat es so mit reingebracht, weil er das Spiel hätte auch gut war. Ah ja, aber ist mir gar nicht so. Er ist
auch irgendwie ein Cousin von Michael Haneke oder sowas.
Ach, echt, ja? Vetternwirtschaft hier, also, ja? Okay.
Oder Schwager oder sowas, keine Ahnung.
Ah, tatsächlich, ja, lustig.
Ja.
Ja, aber es ist spannend, ne? Vielleicht sind die beiden wirklich so krass ausgeklügelt, dass bei der einen Familie Paul den Intelligenten spielt und bei der anderen wieder den Dummen spielt, sowas, ne? Wer weiß es schon, ne?
Hab ich so ein bisschen das Gefühl, so jedenfalls, ja.
Bei mir, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, da wusste ich, irgendwas ist faul, als der Typ reingelassen wurde. Und weil ich wusste nicht, worum es geht. Ich kannte nur dieses Cover mit so einer Person, mit so einer Tüte über den Kopf, mit so einem Sack über den Kopf. Ne, das war das Cover und ich wusste, okay, hier wird irgendwas passieren. Aber als er reingekommen ist und dann, sie ist dann die Eier holen gegangen und er hat sich so direkt so richtig frech so im Haus umgeguckt. Ne, so, wo sind die Treppen, wo geht das Wohnzimmer ab? Diese ganzen, da wusste ich so, du Mutterficker, Alter, weißt du, jetzt passiert hier irgendwas gleich, ne? Und ich fand's sehr, sehr geil, wie sich die Situation dann immer mehr und mehr zugespitzt hat. Und wir können ja mal ganz gleich oder direkt mal in den ersten Vergleich gehen, ja. Wir können ja mal anfangen bei den Eierfragern, ja. Im Original war es Frank Gehring und im US-Remake 2007 war es Brady Corbett, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Was sagst du denn, Yves? Wer hat den Teil besser gemacht? Wem hast du es eher abgekauft? Und wenn du nur das US-Remake geguckt hättest und danach das Original, hätte das dann auch, sage ich mal, einen Unterschied gemacht, was du jetzt als besser empfindest?
Boah, das ist schwer. Also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich dieses Mal zuerst das Remake geguckt und dann das Original. Also vielleicht stellt sich das dadurch auch so ein bisschen ein, weil ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, dass also gerade die beiden Typen finde ich fast durchweg. Es gibt so andere unterschiedliche Momente, aber finde ich meistens im US-Remake die beiden Schauspieler stärker als die im Original. Ist vielleicht ein bisschen ein Hot Take, aber also geht mir so auf jeden Fall.
Also, okay. Das Duo um Michael Pitt und Brady Corbett, sagst du?
Ja, ja. Also weil die, ich finde auch Österreicher, oder nur der eine ist, glaube ich, Österreicher, der andere ist hier, Frank Gierig war, glaube ich, also der lebt, glaube ich, nicht mehr, der war Deutscher. Und Arno Frisch natürlich hört man ja Österreicher und dieser österreichische Schmäh, den er hat, der ist ja sehr krass und sehr ja, einzigartig. Ja, und der ist ein Alleinstellungsmerkmal von ihm, was ihn vom US-Remake voll abhebt. Aber ich finde halt diese beiden Schauspieler im US-Remake, die spielen so krass, die sind aber auch einfach, glaube ich, professionellere Schauspieler. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass Michael Haneke gesagt hat, Arno Frisch war da noch ein Amateur. Also das war, glaube ich, auch sein zweiter Film. So, der hat die Rolle so gut verkörpert, weil die so nah an seinem, an seiner Persönlichkeit dran war. Das war irgendwie krass, ist das zu hören.
Okay.
Aber ich denke, er meinte so dieses nette, charmante so irgendwie, ne? Aber ich finde, die US-Schauspieler, gerade Michael Pitt, oder auch hier, ich bin nicht sicher, ob es Corbett oder Corbett, wahrscheinlich ist es Corbett. So, die spielen das irgendwie für mich nochmal ein bisschen krasser.
Bisschen so geleckter vielleicht, ne? Bisschen flüssiger.
Ja, also so vom Timing her manchmal, die machen auch dann so, die spielen das ein bisschen größer und also die Amplituden sind da irgendwie höher. Und bei den Deutschen ist es so ein bisschen flacher. Also es ist jetzt auch wirklich, was heißt, es ist nicht mal meckern, sondern es ist einfach nur, wir vergleichen die beiden Filme, ja, ne?
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass die das eine besser oder das andere schlechter ist, aber die wirken ein bisschen professioneller, sagen wir vielleicht mal so.
Ich glaube, das ist auch so, ist wirklich so eine Taste-Frage hier auch einfach so. Weil ich glaube, weil du gesagt, die machen das alles ein bisschen größer, ja. Das passt aber auch zum Film, der US-Reboot, sage ich mal jetzt, ja. Der ist halt einfach, der hat auch so ein bisschen professionelleren Look einfach.
Ja.
Mehr Film-like Look, so. So ja, wie der, weißt du? Und das Originale, das ist halt einfach mehr realer. Und deswegen finde ich das, was du jetzt eher vielleicht als flacher gesehen hast, fand ich eben noch brutaler, weil es eben so aus dem Alltag, so aus der Realität ist, irgendwie. Ich fand's, so habe ich mehr gesehen, so. Aber ja, ist deine Geschmackssache wahrscheinlich auch. Aber ich hab den jetzt, die beiden, das Duo, hier Corbet und, hilf mir nochmal, wie hieß der andere gerade? Müsste ich jetzt auch nochmal. Arno
Frisch. Ah, nee, Quatsch, Michael Pitt.
Michael Pitt, ja. Ey, grandios gespielt, Mann. Und vor allem muss ich sagen, als weil Arno Frisch, finde ich, halt trägt so die ganze Dialogstärke bei Funny Games und das geht dann manchmal unter mit seinen Nebenbuhler und Bradley Corbett macht es, glaube ich, vielleicht doch müh besser. Da gebe ich dir recht geben.
Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, Michael Haneke hat auch gesagt, dass das US-Remake, also es war alles super, die Schauspieler waren geil, Kamera war geil, alles war super, aber er meinte, es war jetzt so ein riesiger Apparat, ne? Während die irgendwie den ersten Teil so für ein Budget von so, ich glaube, so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube 15 Millionen waren das US-Remake-Budget und das Original, glaube ich, 2 oder 3 Millionen Euro oder sowas, ne? Also dann ganz anderer Apparat. Klar, dann hast du auch die Gagen für Naomi Watts und Tim Roth. Aber er meinte, dass es halt gerade so noch im Budget und im Timing geblieben ist, das US-Remake, weil einfach dieser riesige Army-Apparat dahinter steckt und das hat man den Film halt auch angemerkt, ne? Definitiv, ja. Während ich sagen muss, dass Arno Frisch war crazy gut, ne? Also das war, der hat mich richtig, eben dieser Wiener Schmäh, der hat mich auch richtig aggro gemacht, ne? Also,
ja, Mann.
Hat der was getan, was sie jetzt sauer macht? Entschuldigen Sie, Fräulein. Aber das muss ich jetzt wieder anhören, ne? Also das war schon krass und wie er dann tatsächlich die Provokation in Richtung Vater gebracht hat, mit den Eiern dann, wo er dann ganz nah zu ihm ankommt und ihn mehr oder weniger ins Ohr geflüstert hat, der Spruch mit den Eiern, worauf er ihm dann die Backpfeife gegeben hat. Ne? Kommen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Ich habe mir den Film ja nochmal, wie gesagt, wir haben uns den alle nochmal angeguckt und ich dachte mir auch, nach dem ersten Mal, als ich den geguckt habe, vor Jahren, dachte ich mir so, boah, ich hätte die schon längst filetiert, die beiden. Ne? What the fuck, Alter. Ne? Eine links, eine rechts, boom, ciao, Alter. Ne?
Oder?
Und dann habe ich mir den Film aber angeguckt und ich muss sagen, mir wäre jetzt keine Situation eingefallen, wo ich als Vater quasi irgendwie das Ruder hätte wenden können. Ne? Weil das mit dem Golfschläger ja irgendwo auch in einem Hinterhalt passiert ist, der kommt angefangen davon, dass er in eine Situation kommt, völlig überfordert, die Frau ist dann verzweifelt, er denkt sich so, Alter, was ist denn hier los? Ne? Völlig out of context. Eve, wie siehst denn du das? Hättest du irgendwo eine Lücke für dich gesehen in der Rolle des Vaters, es nicht so weit kommen lassen zu müssen?
Boah, das ist wirklich, das ist eine sehr eklige Frage, Alter. Weil klar will man immer sagen, so ja, vor allem als Zuschauer, du guckst ja von außen rauf und siehst das natürlich auch mit einem anderen Blick, will man immer sagen, ja klar, ich hätte da so und so gehandelt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht. Also wenn jemand so krass dreist und böse ist, und es ist ja auch nicht auf so eine direkte Art, also wenn jemand so quasi schreiend auf dich zukommt und irgendwie die Fäuste hochreißt, du weißt jetzt, okay, jetzt wird es wahrscheinlich eine Prügelei geben. So, das ist was anderes, als wenn jemand so sneaky ist. Das ist viel unheimlicher, finde ich. Und vor allem, die beiden drehen ja das Volume, sage ich mal, so langsam immer weiter auf. Also die sind ja zu viel mehr imstande, als sie am Anfang überhaupt auch nur von sich preisgeben.
Ja, ja.
Wenn ich da jetzt sozusagen hier den Golfschläger genommen hätte und den da irgendwie in den Kopf abgeschlagen hätte, hätte er wieder nur seine scheiß Fernbedienung genommen, zurückgespult.
Das würde ich auch noch sagen. Das ist natürlich eine geile, lustige Szene. Es ist ja so, dass es am Ende das Spiel von diesen beiden Jungs sind und dieses Spiel wird für uns gemacht, für den Zuschauer. Denn es wird ja dauernd immer mit der Kamera gespielt und es wird damit ja auch immer mit, genau diese Sache wird ja auch immer an uns so weitergeben, diese Frage. Hä? Was würdest du machen? So, weißt du, ich meine, mit diesen Blicken und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass aufgrund der wenigen Erfahrungen mit wahrscheinlich negativen Sachen, was ich am Anfang vorhin schon meinte, so, ne, dass immer gehofft wird, so, ja, da kommt jetzt irgendwann, hören die auch mal auf, dann haben die ihren Spaß gehabt und dann ist jetzt endlich mal vorbei, Augen zu und durch, wir müssen jetzt nur durchhalten, mach keinen Fehler. Und ich glaube, da waren schon irgendwann so Grenzüberschreitungen, egal wie sehr du Schmerzen in deinem Bein hast, dass du zumindest versuchst, all in zu gehen, den Gar auszumachen, ihn zu würgen, zu strangeln, zu irgendwas zu stechen, zu machen, weil das Ende ist eigentlich schon voraussehbar. Und die spielen ja auch damit so und sagen so, ne, so, na, wie wollt ihr sterben, so, weißt du, so nach dem Motto?
Mhm.
Und da habe ich dann schon oft gedacht, so die Wut kommt hoch und denkt so, krass, Alter, würdest du wirklich so lange einfach nur denken so, okay, das wird schon? Nee.
Und man wird echt wütend beim Gucken, das finde ich schon auch krass.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hatte nur eine Frage an euch noch, so, die fällt mir gerade ein. Weil bei mir gab es einen Punkt im Film, wo ich, also ich wusste zwar ungefähr, was für ein Film ist, aber ich wusste nicht, wie der Film ausgeht. Aber da gab es einen Punkt im Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, wo ich dachte, oh fuck, okay, also das wird kein gutes Ende nehmen, die kommen hier nicht mehr raus, die Familie. Bevor ich jetzt sage, welcher das ist, wollte ich mal euch fragen, ob ihr auch so einen Punkt hattet.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Also ob es einen Punkt in dem Film für dich gab, wo du gedacht hast, die Nummer ist durch, die kommen hier nicht mehr lebend raus, die Familie. Oder hattest du bis zum Ende gedacht, die schaffen das noch?
Serkan, willst du zuerst?
Ja, also kann ich. Also ich würde sagen, eigentlich als die wie so ein Puppenspiel so von denen hingesetzt wurden, so drapiert und dann angefangen haben mit zeig mal, ob du Speckröllchen hast und komm, wir spielen mal jetzt Katze im Sack. Da war mir schon klar, die gehen all in.
Aber Haneke hat ja schon ein paar Sachen versteckt, ne, im ganzen Film, die darauf extra haben hoffen lassen, dass da vielleicht noch ein Turnover kommt. angefangen, als der kleine Junge in die Küche zu seiner Mutter kommt, ich brauche mal ein scharfes Messer, das er für den, für den Bootsbau benötigt. Und dann liegt da dieses Messer und als der Vater dann ins Haus reinkehrt, weil oder nach dem Rechten guckt, weil der Hund aufgehört hat zu bellen, dann gibt es da extra diese Detailaufnahme, wie das Segel, wie das Seil vom Segel irgendwie dieses Messer noch so in den Rumpf schubst vom Boot. Ne? Also er hat schon dafür gesorgt, dass wir immer noch Hoffnung haben, ne? Immer noch Hoffnung darüber haben, dass die es vielleicht noch schaffen, dass die beiden umgebracht werden, ne? Dass wir quasi hoffen, dass jemand stirbt, ne? Das soll ja auch das war ja diese größte Sache von Haneke, hat er erzählt in einem Interview, als er da in Cannes gesessen hat und der Film wurde uraufgeführt und der Dicke dann erschossen wurde, wie dann Leute im Publikum angefangen haben aufzuspringen und applaudiert haben, ne, bis er dann die Fernbedienung nimmt und dann zurückspült. Ne, so, scheiße, wo ist die Fernbedienung, wo ist die Fernbedienung? Und man hat, ich habe es auch an mir genossen, diesen erschrockenen Blick bei Arno Fritsch zu sehen, also beziehungsweise bei Paul, auch bei Michael Pitt, dieser so, fuck, der hat die jetzt wirklich umgebracht, so, das war jetzt nicht im Plan. Bis er dann halt die Fernbedienung nimmt und die ganze Szene zurückspült. Und,
das ist so gemein, Alter.
Es ist sehr gemein, ne? Und spätestens, als er das erste Mal in die Kamera guckt und uns zuzwinkert sie mit diesem perfiden heiß, kälter zur Hundeleiche führt, da war für mich schon klar, okay, das entspricht hier keinem einzigen Trope eines Home-Invasion-Films, weil in jedem Home-Invasion-Film, außer in diesem Film, schafft man es irgendwie, sich an den Tätern zu rächen oder den wenigstens irgendwie weh zu tun, ne? Oder The Grand Escape oder was auch immer. Und spätestens da war mir klar, der Zuschauer mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Verlangen hat hier überhaupt nichts zu sagen. Der Film, die Regie wird geführt von Paul, aka Arno Frisch oder Michael Pitt.
Ja, geil. Es war bei mir genau dieser Moment auch.
Mit dem Hund?
Ja, wo der, genau, wo sie...
Stimmt, hab ich ganz vergessen,
sie,
ja.
Er sie den Hund, wo er sie den Hund suchen lässt und dann so in die Kamera zwinkert. Weil da dachte ich so, und auch vielleicht so ein bisschen, weil ich schon so viele Haneke-Filme gesehen habe und so kannte, wie der Typ so ein bisschen tickt, dachte ich mir, okay, das ist ein ganz klares Zeichen. So, die beiden sind halt übermächtig. Die haben, also, die können die vierte Wand brechen, die können machen, was sie wollen, so mäßig, und die anderen haben keine Chance. Also das war so irgendwie der Moment, wo ich dachte, okay,
es ist so,
das wird mies.
Ja, Mann. Ich finde einfach so, das ist so dieser pure Kontrollverlust über das, was man sein eigenes Leben nennt, ne? Und auch für uns Zuschauer, wie du gerade gesagt hast, Marian, dass wir als Zuschauer nicht befriedigt werden in einen Racheplot, so ein Twist jetzt, dass jetzt alles sich ändert, sondern die beiden Protagonisten, beiden hier Arno Fritsch und Peter hier, die haben einfach die Kontrolle in die Hand und können auch mal zurückspulen, wenn es sein muss. Und
voll.
Ja,
voll, das ist auch der einzige Film, Moment. Ey. Der einzige Moment, wo man wirklich die Gewalt sieht in dem Film, ist mir aufgefallen. Weil davor, es ist immer so, er schneidet immer weg, wenn irgendwas passiert und man hört es nur.
Stimmt.
Und wo der erschossen wird, ist es auch so richtig überzogene Filmgewalt. Der fliegt richtig so gegen die Wand und durch die Luft und so.
Schon, aber du brauchst jetzt nicht den direkten Akt. Ich finde so brutal, und es ist, glaube ich, eine der brutalsten Szenen, auch wenn ich selber kein Kind habe, aber ich glaube, jeder kann mitfühlen, Alter, dieser Verlust deines eigenen Kindes, dass da einfach niedergeschossen ist und es liegt dann dort, das Kind, und dann läuft im Fernsehen irgendwie Formel 1 oder irgendwas, du hörst die Moderatoren irgendwie cheering so, und ein neuer Sieg, ein Etappensieg, bla bla, und es läuft die ganze Zeit und die halten diese Szene ja auch so lange fest, das ist so ultra unangenehm.
Das ist echt krass,
Da findet halt so eine ganz perverse Normalisierung einer Situation statt, ne, weil guck mal, wir gucken irgendwie Nachrichten, all the shit, die gerade so auf der Welt abgeht, und essen dabei Pizza oder schmieren uns ein Brot oder sowas, weißt du, weil es so krass normal ist, und auch vor allem in dieser Situation, ich habe Hunger, ich gehe mir jetzt mal was zu essen machen, ne, geht dann an den Kühlschrank, sucht sich was aus, ne, wollt ihr auch was haben, auf einmal, bam, hörst du ja. So den Pumpgun-Shot und er guckt so, macht sich sein Brot, schmiert sich was zusammen, geht dann wieder hin und dann siehst du halt nur diese riesige Blutlache an der Wand, wieder und da, die Leiche von dem kleinen Jungen, sowas, ne? Und das ist halt, glaube ich, das, was diesen Film halt auch ja so ausmacht, ne? Dass das alles in so ganz unbeeindruckend irgendwie stattfindet, ohne Musik, ohne krasse Schnitte, ohne krasse Reaction-Shots von der Mutter oder vom Vater in dem Moment, sondern nur, dass man halt das Nachspiel sieht und und dann halt auch wie beim Buchlesen so ein bisschen seine eigene Fantasie halt spielen lassen muss, aber die Fantasie, die spiegelt sich nicht irgendwie wieder, indem du halt dir die Bilder wiedergibst, sondern einfach diese Verzweiflung, diese Frustration in einem. Ja. Ne?
Voll dieses Wechselbad zwischen absolut so Frustration und dann auch aufkommende Wut, weil du dich nicht wehren kannst, wie du willst. Das ist so wie so ein scheiß Traum, weißt du, wo du gegen irgend so einen imaginären Gegner kämpfst und du kennst ja das so und ihr kämpft so und schlägt den so, aber es passiert nichts. Du machst so null Damage.
Das ich hatte mal
brutalsten Träume, finde ich immer.
Digga, ich hatte mal einen wiederkehrenden Albtraum, ne, vor Jahren. Da ging es darum, ich wurde immer von so Zwergen gejagt mit so Äxten und Schwertern und sowas und so Morgensternen. Ich wurde von diesen Zwergen gejagt. Die kamen in so einer Armee von so Hunderten auf mich zugerannt. Ich wollte wegbotten, aber ich konnte nicht. Ich hatte Bleifüße, weißt du?
Ja, das kennt man ja.
Ja, sowas kenne ich auch, ja.
Ja. Es wird ja sogar bei Nightmare on Elm Street
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, wenn sie die Treppen so hochläufst und dann so wie im Treibsand.
Ja, genau. Sehr, sehr geil. Meine ganz andere Frage, Eve, da wir jetzt gerade auch bei den beiden Beavis und Butthead waren oder bei Tom und Jerry, Michael Myers hat eine Geschichte, Ghostface hat ein Motiv, Jigsaw hat eine Philosophie. Warum machen Paul und Peter das?
Why?
Ja, das Krasse an denen macht die halt so zu den schlimmsten, Antagonisten eigentlich, weil die haben kein Motiv. Die haben keinen Grund und deswegen kann man sie auch nicht davon abbringen. Und die machen es ja wirklich nur aus reinem Sadismus. Es wird, also die sind ja eigentlich auch, es wird so an dem Film angedeutet, auch dann am Ende, dass es eigentlich ja fast schon übernatürlich ist. So. Gerade sowieso auch mit dem Zurückspulen und so. Die sind eigentlich, sind hier nur das reine Böse. So. Dagegen kann man nichts machen, sozusagen. Und deswegen sind die so krass.
Ist Sadismus ein Gefühl oder ein Verlangen? Wir reden ja darüber, dass du sagst ja, sie machen das aus reinem Sadismus. Ne, aber heißt es dann, dass Sadismus eine Art Verlangen ist oder ein Gefühl, dem man nachgehen muss oder eine Art Macht? Wie siehst du das?
Ja, also der Sadismus ist ja einfach nur quasi die Freude daran, jemand anderem Leid zuzufügen. Und das würde ich sagen, das haben die schon. Also es macht denen offensichtlich sehr viel Spaß.
Naja, so,
die haben sehr viel Freude dabei.
Ja, die machen sich die Welt so zu ihrem Spielplatz, ihrem Playground. Und das ist so die perverste Form so von so Nihilismus. Weißt du, uns ist alles egal, wir haben keine Moralvorstellung, der Stärke überlebt und wer Entscheidungen trifft, der macht den nächsten Schachzug und der gewinnt am Ende auch. Und wir machen das, wie wir wollen und wir spielen dabei so mit den Menschen, die um uns rum sind. Das ist so richtig wie ihr Spielplatz. Das ist ja das Krasse, ne? Ich meine, die gehen ja da durch diese ganze, wir wissen es ja nicht, aber wir können ja nur ahnen. Wer weiß, wie viele die da schon ausgelöscht haben, Familien.
Naja.
Ja, voll.
Serkan, was denkst du, wenn du irgendwie die Gelegenheit hättest, so ein Charakterprofil für die beiden zu erstellen, so wie sie so groß geworden sind, und so weiter und so fort, warum sie das alles machen. Was würdest du den beiden so für Charakteristiken zurechnen?
Boah, das ist eine gute Frage. Es ist ja eigentlich auch etwas, bevor ich das beantworte, mit was ja eben auch gespielt wird. Warum brauchen wir ein Warum? Wir machen es einfach, weil wir es können. Ne? Warum ist egal. Und wie er dann auch mit Peter ihn dann so vorstellt, wenn sie da auf der Couch sitzen und dann Arno da ihm sagt so, ist vom Internat. Ja, der wurde früher, und der kommt nicht klar mit seiner Homosexualität. Und deswegen macht er das. Und dann sagt er, nein, Spaß, Mann. Und dann sagt er plötzlich wieder was ganz anderes und sagt, nee, die sind Drogensüchtige. Und wir klauen, berauben hier Leute, damit wir die... Menschen brauchen immer eine Antwort für das, was sie nicht verstehen. Aber genau damit spielen sie und die geben denen halt das nicht. Und deswegen können wir uns jetzt alles vorstellen. Aber ja. Ich könnte mir halt eben vorstellen, dass das so richtig zwei reiche, krass verwöhnte, die kommen genau aus dem gleichen Milieu. Papa und Mama, beide irgendwelche Hochschulabsolventen mit ganz krassen Jobs, so Richter oder weiß ich was. Und die haben nie Zeit gehabt für ihre Kinder. Nie. Und Liebe gab es auch nicht wirklich. Anerkennung haben die auch nur durch irgendwelche Sachen bekommen, die sie kaputt gemacht haben. Oder naja, so. Oder Aufmerksamkeit. Und ich glaube, so einen richtigen abgehobenen Rich Boys, denen halt alles egal ist, weil sie auch wissen, wir kommen auch mit allem davon. Das ist das Profil.
Okay. Ja, ja. Denkst du, die haben so Tiere gequält, während sie groß geworden sind?
Du willst es genau wissen, ne? Du willst es genau wissen. Also, die haben auf jeden Fall schon mal eine Lupe, ja, während die Sonne scheint, mal auf so eine Ameise gehalten. That's for sure.
Yves, du wolltest gerade noch was dazu sagen, glaube ich.
Ich wollte nur zustimmen, dass ich glaube, man kann da alles reininterpretieren, was man will, was sie auch schon in den Filmen machen, aber so das Bild, was gezeichnet wird, das natürlich schon, dass die so diese so reiche Rich Kids sind. Alleine, dass sie Golf spielen können und segeln und wie sie angezogen sind und sowas. Also
ja, stimmt. Da wusste er am Ende ganz genau, wie man so ein Segel hisst, ne, auf der kleinen Koje, die sie da hatten, ne, und wie er dann damit von links nach rechts und sowas. Ja, stimmt schon. Ja. Ja.
Ja, und du, Marian, du jetzt bist du dran.
Ach so, ja.
Also, was hättest du denn gedacht? Wie ist er aufgewachsen, der
du,
Arno?
Ich würde sagen, Adoptivkinder, ne?
Okay.
Verbrannte Seelen, ne? Adoptivkinder. Und
zum Teufel adoptiert, Alter.
Irgendwie sowas, Alter, ja, hundertprozentig. Aber ich wollte es gerade sagen, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, Mann. Ich möchte diesen beiden nicht irgend so eine paranormale Ebene geben. Ich finde sie geil, wie sie sind, sowas, weißt du? Also sie sind geil, wie sie sind. Und ich finde es einfach auch so mega spannend, wie wir gerade so nach einer Motiv- oder einer Theorie suchen, dass das irgendwie rechtfertigt, dass die das machen. Nur, dass wir sagen können, ah ja gut, das macht Sinn, ja, das macht Sinn.
Ja, das meine ich ja gerade. Wir suchen ja gar nicht danach, du hast die Frage gestellt.
Und also aber guck mal, wie wir drauf interpretieren und uns da reinreden und ja und nein und ach und sowas, ne? Weil wir versuchen irgendwie uns gegenseitig das uns gerade irgendwie so gerecht zu machen, damit man am Ende sagen kann, ach ja, deswegen glaube ich auch, dass dieses Auftreten auch, ne, dieses Lächeln, diese weißen Klamotten, diese weißen Handschuhe, dass das alles so voll absichtlich gewählt wurde, um einfach so diese so weiße Weste. Man kann, das ist eine maximal neutrale Gestalt, ne, der man irgendwie nichts irgendwie hineininterpretieren kann oder sonst was. Ne? Und das finde ich halt so geil.
Die Geschichten, die der da erzählt, Paul über Peter erzählt, die sind ja auch so, als er das zum ersten Mal macht, glaubt man ihm ja kurz. Und die sind ja auch wirklich bewusst so geschrieben, dass man denkt, ja, okay, das wären genau die Art von Backstories, die es wahrscheinlich sonst in so einem Film geben würde.
Die man erwarten
aber
würde,
dann,
genau.
Genau. Aber dann, die auch Sinn machen würden. Aber dann zeigt der Film uns einfach einen Mittelfinger und sagt, nee, ihr könnt das hier überhaupt nicht einordnen.
Nee, genau. Ja. Aber und auch überhaupt wie sie sich artikulieren und so, und dass sie eben so eine Geschichte mal so aus den Fingern schnell saugen, zeigt ja auch, wie wo die intellektuell sind, so, weißt du? Die sind schon, die fühlen sich und zeigen das auch immer wieder aus jeder Pore so, dass sie denen auf allen Ebenen auch intellektuell überlegen sind. So genauso wie jemand, der halt mit irgendwie so einem kleinen Käfer oder so spielt, der ihn immer in so einer Box eine neue Wand hinpackt. So, dann kannst du doch nicht hier lang. Hier auch nicht.
Ja,
ja,
weißt
du, ich meine?
Ja,
so,
ja, ja.
Spielt
guter
der
Vergleich
halt mit denen, ja.
Ja, genau. Das ist dieses Katze-und-Maus-Spiel. Ne, du hast du hast eine Katze und eine Maus und du guckst der Katze dazu bei, wie sie irgendwie stundenlang diese Maus zu Tode quält. Ne?
Ja.
Und denkst dir einfach so, ja gut, that's life, ne? So ist es halt, ne? Aber bist da irgendwie voll unemotional dabei, während du halt guckst, wie sie die halt so stundenlang irgendwie malträtiert, bis sie dann endlich stirbt. Und genauso ist es ja hier auch, ne? Ich wette mit euch, dass wir euch bis in den nächsten zwölf Stunden alle umgebracht haben. Ne? So much fun.
Funny Games halt, ne?
Ja, ganz ja. Genau. Ganz genau. Funny Games. Ja.
Nee, erzähl mal erstmal du.
Du, Haneke hat in einem Interview gesagt, dass er Naomi Watts gewählt hat, weil er sie in Mulholland Drive gesehen hat, in 21 Grams gesehen hat und sie wirklich für die beste Schauspielerin, ich weiß nicht, ob er jetzt in den USA meinte, aber für die beste Schauspielerin für diese Rolle vorgesehen hat. Und du hast jetzt ja Naomi Watts, die macht das großartig. Aber du hast auf der anderen Seite Susanne, ne, die das, denke ich mal, auch extrem krass macht so. Wie habt ihr das denn wahrgenommen zwischen Susanne Lothar und Naomi Watts? Hattet ihr auch das Gefühl, dass bei Susanne Lothar das auch sehr viel, ja, als ob sie wirklich so krass gelitten hat? Ist das bei euch so vorgekommen auch?
Also ich würde gerade den Punkt würde ich auch gerade nochmal sagen, dass ich erst gerade erfahren habe, ich wusste das vorher nicht, dass Susanne Lothar und Ulrich Mühe ja auch wirklich in Real Life da ein Paar waren und das auch bis zu seinem Tod ja auch waren danach.
Das heißt, ja, wirklich? Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Das kann gut sein, dass das dadurch natürlich eine viel emotionalere Bindung war, sich da auch in die Situation so rein zu versetzen, dass ihr Mann zumindest so krass gequält wird. Ich weiß nicht, ob die beide Kinder hatten, das weiß ich nicht. Ja. Aber das ist, glaube ich, natürlich nochmal ein großer Pluspunkt für Spiel, ne?
Ja, ja.
Wenn du so eine emotionale Bindung hast.
Ja, Yves, richtig, richtig tragisch. Ulrich Mühe ist 2007 gestorben mit 54 Jahren.
Ja, das weiß
Jahren,
ich, ja.
Und 2012 mit 51 Jahren ist dann Susanne Lothar gestorben.
Ach, auch, ja? Ach, krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, rest in peace an die beiden.
Rest in peace, ja.
Aber
die
Tochter
ist jetzt auch noch eine bekannte Schauspielerin.
Ah, geil. Also Wie heißt die?
Anna-Maria Mühe.
Ja, geil, ja.
Ah, okay, krass.
Wie fandst du das, Yves? Ja, das macht natürlich Sinn. Ne? Die beiden waren verheiratet, die Feelings waren probably auch irgendwo real. Yves, wenn man jetzt mal einen direkten Vergleich aufstellen darf, wer hat dich mehr gekriegt mit der Darstellung von Anna Susanne oder Naomi Watts?
Das ist auch eine gemeine Frage. Also ich kann die auf einer ganz allgemeinen Ebene beantworten, das mache ich erstmal und dann habe ich so Details, wo es dann anders ist. Also auf einer ganz allgemeinen Ebene von ich gucke einen Film und ich werde so reingesogen und empathisiere mit der Schauspielerin, fand ich Naomi Watts besser, weil sie einfach, was heißt besser, aber sie hat es leichter gemacht, so irgendwie, vor allem am Anfang, irgendwie so mitzufühlen bei ihr, bei Susanne Lothar ist das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen einfach an der deutschen Art. Also
ja,
die ist einfach so ein bisschen trockener und zurückgenommener und so ein bisschen verschlossener. Man findet nicht so einen Anschluss zu ihr. Und das glaube ich auch einfach dieses, was die Hollywood-Schauspieler so halt als Training haben, ist so dieses, dass man Empathie immer beim Publikum erwecken muss mit dem Spiel. Das macht sie weniger. Aber was ich, also im Detail gibt's eine Szene, wo ich finde, da gewinnt Susanne Lothar übertrieben krass gegen Naomi Watts, ist die Szene, wo er, also Georg oder George, getötet wird neben ihr und sie hört das und Paul redet so auf sie ein und sagt, ey, du könntest das verhindern, wenn du willst, dass er so leidet, das ist doch ganz einfach, so, du musst einfach nur mitmachen, so mäßig. Und wenn du dir Naomi Watts anguckst, sie spielt das übertrieben gut, keine Frage. Aber sie ist irgendwie, man sieht noch so, sie ist da, also der Mensch ist irgendwie, der ist noch da, die ist noch, also die interagiert noch so. Aber bei Susanne Lothar merkst du, die ist komplett ausgecheckt. Da kommt nichts mehr bei ihr an. Die ist so im Arsch.
Voll.
So.
Ja. Beziehungsweise sehe ich auch so, ja.
Also, das ist so, wirklich, der Mensch ist in sich zusammengebrochen und es tut richtig weh, ihr dabei zuzugucken. So, und bei Naomi Watts hast du immer noch so das Gefühl, okay, die könnte jetzt doch noch irgendwie plötzlich ein Messer in die Hand nehmen, aufstehen und irgendwie den wegmachen oder sowas.
Spannend, dass du es sagst, bei Naomi Watts, da nicht mal so das mit dem Messer, aber du merkst bei ihr einfach viel mehr, dass sie halt die viel so trainiertere, auf Ausdauer trainiertere Schauspielerin ist,
ja,
als Susanne Lothar. Ich glaube, bei Susanne Lothar, die war einfach irgendwann komplett durch, weißt du?
Die war komplett durch,
emotional sowie körperlich, und hat dann einfach nur noch, ja, diese rohesten Emotionen halt spielen lassen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass diese Augenringe, die sie hatte, guck mal, du kriegst diese Augenringe so und diese Tränensäckchen. Dicker, das kriegst du nur, wenn du irgendwie stundenlang am Heulen bist. So, ja, und ich weiß nicht, wie das 1997 gewesen ist, auch mit so Continuity und Maske und sowas. Kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie, das war echt, Digga, das war echt, will ich damit sagen, sowas. Also ich glaube,
das sieht echt krass
dass
aus.
Das irgendwie großartig mit Make-up nachgeholfen worden ist, weil wir uns eben nicht in einer 15 Millionen Dollar Hollywood-Produktion im Jahr 2007 befinden, sondern in irgendeinem Kammerspielchen in Wiener Neustadt 1997, ne?
Mhm.
Vielleicht hat auch, guter Punkt, vielleicht hat auch Michael Haneke oder Michael Haneke da halt auch vielleicht gezeigt, dass er ein guter Director ist, indem er hier nochmal auf sie eingegangen ist und ihr vielleicht noch mehr die Situation, ne, so am Set nochmal beigebracht hat und gesagt, ist dir klar, was da gerade passiert oder so? Ich weiß ja nicht, ich kenne sie nicht als Schauspielerin so gut, muss ich jetzt dazu sagen, manche brauchen das aber.
Ja.
Und vielleicht hat er da auch einen besseren Zugang aufgrund dessen, weil er, ja, weil es eine deutsche Schauspielerin ist und er ein deutscher Regisseur.
Ja, also Haneke ist auf jeden Fall so bekannt dafür, oder sagt er zumindest selber immer, dass er sehr intensiv mit den Schauspielern arbeitet und dass es so sein Lieblingspart am Filmemachen ist. Also der macht da ziemlich viel mit denen, glaube ich. Aber weil ihr auch, oder Marin, du hast es, glaube ich, gesagt, oder ihr beide, dass das so traumatisierend auch beim Dreh sein muss, das war interessant. Ich habe so gelesen, dass Tim Roth in einem Interview gesagt hat, er war, weil er auch in dem, als sie den Film gedreht hatten, hatte er oder war sein Sohn im gleichen Alter wie der Sohn in dem Film und er sah ihm auch wohl voll ähnlich. Und er meinte, der Dreh hätte ihn so krass traumatisiert, dass er sich den Film danach nie angucken wollte.
Ja, krass, krass.
Kann ich verstehen, ja.
Ich habe mir gerade mal die Filmografien angeguckt von Susanne Lothar und von Naomi Watts. Und bei Susanne Lothar, die hat vor dem Jahr 1997, also das Erscheinungsdatum von Funny Games, hat sie auch schon wirklich viel gedreht, aber wir befinden uns hier im deutschen Fernsehserienbereich. Während Naomi Watts auf der anderen Seite, zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, Mulholland Drive, 21 Grams, King Kong, etc. gedreht hatte, ne? Also die auf jeden Fall viel anspruchsvolleren, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Bitte korrigiert mich.
King Kong, krass, stimmt.
Ja, genau, Ring.
Daher kenne ich sie auch, ja.
Ne? Genau, Outsider.
Peter Jacksons King Kong, ja.
Ja, genau, Ring 2 und so weiter und so fort. Inland Empire, tödliche Versprechen, also Eastern Promises. Und dann, nach Eastern Promises kam dann Funny Games US Version. Ne, und ich glaube einfach, dass sie, ja, wie gesagt, dass das auch dieser Schauspielart und Weise halt dieses Polierte halt mitgegeben hat, während es bei Susanne Lothar halt rot war. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt mal auf die Kerle spricht, also Tim Roth gegen Ulrich Mühe, also wenn ihr mich fragt, Mann, Ulrich Mühe ist auch eine absolute Schauspiellegende, ne? Der sah auch damals noch so krass fertig aus, ne? Aber ich glaube, wenn ich so einen Vergleich hätte, wen habe ich mehr abgekauft? Habe ich jetzt Naomi Watts oder Tim Roth mehr abgekauft, die Szene oder diese Spielerei? Da würde ich sagen, dass es tatsächlich Tim Roth war. Von dem hat man zwar weniger gesehen, aber in den Szenen, wo man was von ihm gesehen hat, fand ich ihn auch schon gut runtergerockt, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
Ja, er ging mir auch so, auf jeden Fall.
Ich würde jetzt auch sagen, ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube auch, dass das halt auch wieder so ein kulturelles Ding ist, was Yves vorhin beschrieben hat, ne?
Mhm.
Dass auch eher den deutschen Typus entspricht und ein bisschen mehr zurückgenommen ist und Tim Roth war dann eben so ein bisschen, wie er die Jungs auch zurecht weist und so, hey, watch your tongue, right? Und dann so, es war schon ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen mehr den Papa abgekauft, so, weißt du? Also, das muss ich auch sagen, würde ich auch Tim Roth mehr so den Titel da so geben. Aber was mich überrascht hat, ich weiß nicht, wie ihr es seht, also 1:1, die Schatz und so, ne? Und dann der kleine Junge, der sah ja auch wirklich fast gleich aus, wa? Und der hat es auch wirklich fast gleich gut gespielt. Also ich finde es beide super emotional. Mhm. Also die Szene, wenn er abhaut, ne, und aus dem Fenster springt und dann in das Nachbarhaus geht und dann da die Leiche von den Nachbarn entdeckt, das ist ja, finde ich, auch eine krasse Szene in beiden Filmen und ich hab den, das fand's beides mal richtig gruselig, ne? Also ja, so in dem Haus gefangen zu sein, ne? Und dann kommt er an und so, na, wo bist du denn? Wo versteckst du dich? Warte, ich mach mal ein bisschen Musik an. Und dann kommt diese scheiß Metal-Musik, wie heißen die nochmal? Bone Lake oder Naked City oder so? Ey, das ist dieses krasse satanistische Musik, das ist ja auch dieser krasse Kontrast, ne? Das ist ansonsten kommt der Film ja komplett ohne Soundtrack aus, ne? Das ist ja
stimmt.
Nur das.
Ja,
ich glaube, das ist bei allen Michael Haneke-Filmen sogar so.
Ich werde mir jetzt noch ein paar angucken tatsächlich, die mich persönlich noch interessieren, die ich schon länger auf der Liste habe, wo ich nie wusste, dass das auch von Michael Haneke ist. Und Bennys Video heißt der.
Ja. Den habe ich auch auf meiner Liste.
Ja, von 1992. Und ne, so.
Das ist der erste Film mit Arno Frisch auch.
Ah ja, krass. Okay, ja.
Bennys Video, auf jeden. Der sah auch verrückt aus. Das hat so ein bisschen so Snuff, da geht es um Snuff, war irgend so ein Boy, der irgendwie Realität mit Fiktion verwechselt oder da irgendwie keine Grenzen mehr sieht und dann irgendwie anfängt, das Ganze mit einer Kamera aufzunehmen. Kann es sein, dass das der ist?
Sowas in der Art, ja. Irgendwie. Genau. Und
also
ermordet dann irgendwie und filmt das so.
Ja, genau, IMDb-Kurzfassung, Plot, ein 14-jähriger Video-Enthusiast ist so in seinem Filmfantasien gefangen, dass er zunehmend den Bezug zur Realität verliert, sogar einen Mord begeht und ein Geständnis für seine Eltern aufnimmt.
Geil.
Ja, das muss sein. Passt zu unserer Zeit auch so, finde ich, ne? Also das hört sich an, das könnte man schon heute auch noch mal... Geil, ja, Neufahrfilm.
Also, Funny Games ja auch, ganz ehrlich. Ich habe also auf Reddit so einen Beitrag gesehen von jemandem, der geschrieben hat, man müsste, oder es wäre geil, wenn Michael Haneke alle 10 Jahre ein Remake von Funny Games mit neuen Schauspielern machen würde, weil das Thema ist halt immer aktuell und es ist immer spannend, sozusagen das mit einem neuen Paar Schauspieler wieder in der aktuellen Zeit irgendwie zu sehen, so.
Ja. Das wäre auch witzig, auf jeden Fall. Wenn das so wäre, ich wäre auf jeden Fall dabei, mit euch beiden nochmal ein weiteres OG versus Remake machen.
Auf jeden Fall. Aber ja, Haneke-Filme sind immer brutal, also so heftig und schwer, die anzugucken. Also,
okay. Das Weiße Band, hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Wie ist der? Also, den habe ich nie gesehen, aber wurde mir auch gesagt. Weile, ja.
Der ist krass, auf jeden Fall. Das ist eine Weile her, aber das ist auch einer, der ist Arbeit. So.
Okay.
So, das geht halt so um die Generation an Kindern, die dann zum Zweiten Weltkrieg erwachsen sind, wie die erzogen werden. Und das so voll mit Gewalt und Unterdrückung und so. Das ist schon auch hart zu gucken. Und dann gibt's noch einen Film, Cachet. Da habe ich gar nicht so richtig in Erinnerung, was da genau alles passiert, aber das ist so ein Ehepaar, was irgendwie dann so Videos bekommt, wie sie immer gefilmt werden in ihrer Wohnung.
Ach krass,
so,
okay.
Und da erinnere ich mich noch, dass ich ihn richtig unangenehm fand. So.
Heftig.
Und der schlimmste Film, also ich würde sagen, der schlimmste Film, den ich je gesehen habe, also nicht im Sinne von schlecht, schlimm, sondern so, dass ich den fast nicht ausgehalten habe, ist Liebe von Michael Haneke. So, das ist der einzige Film, den ich im Kino gesehen habe, wo ich wirklich damit gekämpft habe, nicht rauszugehen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Wirklich?
Also im Sinne von nicht ausgehalten, weil es so dramatisch ist, oder?
Also das ist ein Horrorfilm, ohne dass es ein Horrorfilm ist.
Ah, okay.
So, weißt du, den kannst du überhaupt nicht in das Horrorgenre einordnen, aber der funktioniert wie ein Body-Horror-Film, nur halt in echt. Also er zeigt ein altes Ehepaar, wo die Frau einen Schlaganfall hat, so ganz klein, so dass man den eigentlich nicht merkt. Es ist nur so eine kurze Irritation, dass sie eine Sekunde ungefähr nichts hört und dann ist sie wieder da. Und dann sieht man den ganzen Film über, wie sie immer weiter abbaut. Wie so ein Body-Horror-Film eigentlich. Krass, aber okay. Und ja. Wie sie auch ihren Verstand verliert. Und ich kriege so, wo ich das erzähle, schon voll Gänsehaut. So. Und der Ach, Typ, Scheiße. Er pflegt sie halt so, ne? Und man kann diesen Film gar nicht gucken, ohne irgendwie darauf zu kommen, entweder seine Eltern da rein zu projizieren oder irgendwelche anderen alten Menschen, die einem irgendwie nahestehen. So. Und das ist so schlimm mit anzusehen, Alter. Das ist echt. Also ich würde, wenn man sich den Film anguckt, sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, dass es so ein Film ist, weil sonst wird man von dem so krass kalt erwischt, Alter.
Ja gut, danke für die Vorwarnung. Okay.
Ich werde ihn mir wahrscheinlich nie angucken, weil Body Horror, das ist wirklich mein absolutes Kryptonit, Alter.
Stimmt, wa? Ja.
Was habe ich neulich geguckt? Lee Cronin's The Mummy, wo da irgendwelche Zehennägel rausgezogen werden und blablabla, hatte mir so, Alter, scheiß mal darauf. Kann nicht sein, ey. Ja, es ist, um jetzt mal so langsam zum Abschluss zu kommen der Folge, ist Funny Games für euch eigentlich so ein klassischer Home Invasion Film? Wie könnte man diesen Film, in was für ein Genre könnte man diesen Film eigentlich packen?
Ich glaube, ich kenne mich in dem Home Invasion Genre, ich habe ein paar Filme gesehen, aber ich kenne mich nicht gut genug damit aus, dass ich das jetzt so genau sagen könnte, aber ich glaube, so richtig, also es ist ein Haneke-Film. Das ist, glaube ich, das Genre.
Ja, das Genre Haneke.
Der Mann ist sein eigenes Genre.
Nee, also ich würde sagen, also klassisch schon mal gar nicht. Kein klassischer Home Invasion. Der hat auf jeden Fall seine Home Invasion Handschrift, seine Charakteristik so, ne? Aber ich halte hier gerade mein Mediabook von Kino Kontrovers in der Hand. Funny Games, also von der Kino Kontrovers-Reihe. Und da passt er halt auch rein, weil der ist halt kontrovers, wenn man über den kontrovers sprechen kann. Und ich glaube, genau das, was die beiden ja auch die ganze Zeit sagen, man muss nicht immer alles in Schubladen packen.
Naja, voll. Na. Wenn Haneke wollte, dass wir uns wegen unserem Bedürfnis nach Gewalt unwohl fühlen, ja, und wir hier gerade begeistert 1,5 Stunden über Funny Games gesprochen haben.
Ja. Yeah.
Wer hat am Ende das Spiel eigentlich gewonnen? Haneke oder wir?
Nee, ja, das ist natürlich so ein Punkt. Also der Film kritisiert ja genau eigentlich diese Home Invasion Filme. So, und das Vergnügen, was wir als Zuschauer dabei empfinden. Und ist aber gleichzeitig auch Teil davon. Also es ist so ein bisschen das Gleiche wie bei Kriegsfilmen, die Antikriegsfilme sind, aber trotzdem natürlich einen Unterhaltungswert daraus ziehen, dass sie Krieg zeigen.
Ja.
Aber das ist so ein Spannungsfeld, dem ist sich Michael Haneke auch bewusst und dann, der spielt da auch damit so. Und der weiß auch, dass es beides gleichzeitig geht, dass du etwas krass lieben kannst oder von etwas sehr berührt sein kannst und trotzdem kritisch hinterfragen kannst. So.
Ja, voll.
Ey, weißt du, ich muss gerade nur so ein bisschen lachen, so, wir hatten noch vorhin gesagt, so, wir wollen auf jeden Fall nicht diesen typischen intellektuellen Talk. Aber ey, weißt du, ohne Scheiß, ich hatte mir vorhin ein kleines Weinchen eingegossen, ja, und hab mir das hier so neben mich gepackt, ja, ab und zu mal dran genippt und dann reden wir hier so voll den intellektuellen Talk, auch wenn wir es eigentlich nicht wollten, weil dieser Film, der bietet einen aber auch so viel, dass du darüber reden und Sachen reininterpretieren kannst.
Ja.
Das kommst
geht
nicht drum
auch
rum,
irgendwie
wa?
Nicht so anders. Genau, ja. Aber wir haben ja einen guten Mittelweg gefunden. Ja, wir haben auch mal Hurensohn gesagt.
Auch, genau, und Fotze und ich hätte in die Fresse eingehauen.
Ja, was, Mann. Eier, komm mal.
Übrigens, Football-Saison fängt wieder an. American Football, you know?
Ja, okay, guckst du das, ja?
Lass mal wieder ein bisschen Locker-Room-Talk jetzt rauslassen. Ja, nee. Nicht so ein harten Bruch, Leute, aber ich glaube, das war schon eine gute Folge, ne?
Auf jeden Fall. Ich will gerade hier kurz zu dem Thema nochmal, ich habe es vorher zum ersten Mal gesehen auf Apple Podcast, dass jetzt bei euch hinter dem Logo so ein E für explicit oder explizit oder irgendwie sowas.
Ach nein, echt?
Ja.
Ja, so ist das. Ja, ich sehe das auch. Anstoßige Sprache steht, glaube ich, bei mir drin. Ich habe die deutsche Version, ich habe die Einstellung auf Deutsch, ja. Aber ja, so ist es halt, ne? Wir reden halt, wie wir reden und wollen uns ja noch nie irgendwie verstellen oder wie auch immer. Aber ja, ich sag mal jetzt, die Folge hat natürlich auch gut dazu eingeladen, den Regieschal rauszuholen, die Hornbrille aufzusetzen, sich ein Glas Cognac einzukippen und über die Hintergründe zu philosophieren, ne? Aber am Ende können wir uns, denke ich mal, alle einig sein. Ist ein cooler Film. Würde ich ihn mir jetzt freiwillig nochmal angucken? Eher nicht, ne? Weil er ist dann natürlich schon zäh, ne? Also als ich mir das zweite Mal angeguckt habe mit meiner Podcast-Brille auf, ne, da habe ich ihn natürlich so ein bisschen, ja, distanziert geguckt, vor allem, weil ich ihn natürlich schon kannte. Aber ich glaube, und das ist jetzt wirklich die letzte Wette für heute, stimmt ihr mir zu oder nicht, jemand, der Funny Games noch nie gesehen hat, ja, ich sage euch, nach 20 Minuten will er wissen, wie der Film ausgeht, nach 60 Minuten will er, dass Paul und Peter sterben und nach dem Abspann ist er pisst, weil der Film so geendet hat. Geht ihr da mit oder nicht?
100 Pro, ja. 100
Pro, also der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, der einfach
ja,
nur...
Genau, ja,
ja. Passt.
Was ich jetzt nochmal abschließend zu sagen, krass fand an dem Remake, ist mit meiner Film-Nerd-Brille auf, fand ich das überkrass, das zu gucken. Weil, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, so ich dachte immer so, ich habe den Original geguckt, ich muss mir das Remake nicht angucken. Ja, aber das Remake hat so eine Ebene, was das Original gar nicht hat, nämlich dieses, das hat sich Haneke ja auch so als Ziel gesetzt, das exakt nachzumachen. Er hätte ja auch einfach sagen können, okay, ich mache ein paar Sachen, die mir da beim ersten nicht so gefallen haben, versuche ich jetzt besser zu machen oder so. Und dann hat versucht, das eins zu eins zu replizieren, so irgendwie. Und dadurch ist es ja so ein, also einfach so ein krasser Mehraufwand, weil beim ersten Teil sind bestimmt auch Sachen einfach so passiert, weil sie so waren, weil es an dem Tag vielleicht irgendwie das Wetter so und so war oder weil die dieses und jenes Motiv irgendwie gefunden haben. Aber beim Remake mussten die dann ja alles explizit so hindrehen, dass es genau so geframed wird wie im Original. Das, und das fand ich so als Film-Nerd irgendwie so, bin ich da so ein bisschen durchgedreht und dachte so, krass, Alter, was ist das für ein Handwerks-
Genie. Stimmt, ne, so habe ich gar nicht dran gedacht, aber so habe ich es nicht gesehen, aber stimmt, ne, das ist ja viel schwieriger, sowas Shot für Shot genau so nachzuempfinden. Ja, ne, ja, krass.
Vor allem musst du ja auch so ein Haus finden, ne, so eine Location. Ja. Oder ich glaube nicht, dass sie das im Studio gedreht haben. Da lädt schon ein, im Studio zu drehen, ne?
Bestimmte Szenen gingen halt nicht im Studio, aber der Rest ist ja.
Der See war anders, das hat man gesehen, das Haus von außen, aber ich denke mal, die Wohnzimmerszene und die Küchenszene, sowas kannst du locker in einem Studio nachbauen, perfekt einleuchten und fertig.
Das ist auch so komisch. Geil, war dieses Tabby und im Deutschen sagt er ja immer Dicky.
Dicky.
Finde ich auch immer so geil.
Nenn mich nicht Dicky.
Nenn mich nicht immer Dicky.
Ja. Genau. Es ist schon eine Dynamik, ja.
Ja, und wie gesagt, das muss ich aber ablassen. Ja. So, du musst ja trotzdem, wir haben ja jetzt auch gerade schon wieder ein Grinsen auf dem Gesicht, weil es ist ja so perfide, aber man muss trotzdem auch so ein bisschen schmunzeln und lachen, wie die miteinander das Spiel halt machen. Ja, du bist halt als Zuschauer in so eine eklige Situation gebracht, dass du über so ein Schicksal trotzdem, dass du so ein Lächeln auf dem Gesicht hast.
Mhm. Kannst du mir bitte was zu essen bringen? Ich hab Hunger. eine Banane oder so. Und denk nicht mal daran, dir ein Messer mitzunehmen. Ihr würdet es bereuen. Ne? Also das ist so ein Nächster, so du Hurensohn, Alter. Ja, und dann Arno Frisch mit seinen Stelzen da, mit seinen elendig langen, dünnen Beinchen, weißt du, mit seinen weißen Chucks, Alter. Und dann denkst du dir auch so, du bist so eine Missgeburt, Junge. Unfassbar, ey. Mit dem Grinsen, ey. Wollen wir noch über was sprechen? Habt ihr noch was zu sagen? Oder sind wir uns der Meinung, dass wir dann eine schöne 90-minütige Folge jetzt serviert haben?
Also wenn jemand Funny Games nicht gesehen hat und es trotzdem diese Episode bis jetzt angehört hat, dann sollte er sich auf jeden Fall trotzdem den jetzt nochmal angucken und dann weiß er, von was wir geredet haben.
Ist es zu spät, eine Spoilerwarnung auszusprechen ab dem Zeitpunkt?
Wir können ja vorne reinschneiden. Sag doch einfach schnell
noch. Nein, Mann.
Alles gut.
Ich denke mal, alles gut. Ey, Leute, folgt auf jeden Fall Yves Hensel bei Instagram. Hört euch mal in sein Hörbuch rein und was der Mann sonst noch so produziert hat in seinem Leben. Äußerst interessant. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram folgen. Und bei Spotify und hinterlasst Kommentare und eine 5-Sterne-Bewertung. Ihr helft uns damit unglaublich und es ist umsonst. Und. Ich bedanke mich bei dir, Serkan. Ich bedanke mich bei dir, Yves. Und das letzte Wort überlasse ich euch. Streitet euch drum.
Yves, du bist der Gast. Also komm, Yves, schließ die Runde.
Okay, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, einen Unterschied zwischen dem Remake und dem Original.
Oh, sorry.
Nein, alles gut. Das jetzt kann das letzte Wort sein. Und zwar im Original, bei dem zweiten Mal, wo die Eier auf den Boden fallen, also im Wohnzimmer später dann,
ja,
gehen zwei Eier kaputt. Und im Remake sind es drei Eier, die runterfallen, aber es sind nur zwei, die kaputt gehen.
Shit, Alter, von wegen Shot für Shot, ja?
Wow.
Richtig enttäuscht jetzt am Ende. Toll.
Und im Original fällt der Hund aus der Beifahrertür raus und im Remake, und im Remake aus dem Kofferraum.
Safe. Ah, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, geil.
Touché.
In dem Sinne.
Geil.
Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Yves, Serkan, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Haut rein, liebe Leute.
Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.